Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schweres Zugunglück in Belgien. Beim Zusammenstoß zweier Regionalzüge kommen offenbar mindestens 20 Menschen ums Leben. Rückschlag für die NATO in Afghanistan. Statt die Zivilisten vor den Taliban zu schützen, töten die NATO-Truppen 12 Zivilpersonen. Dann Imagekorrektur der Schweizer Banken. Die zwei Strategien, um in Zukunft Weißgeld, also versteuertes Geld, zu verwalten. Und Rentenklau oder Rentensicherung. Die Abstimmungskontroverse um 13 Uhr mit Andreas Rieger von der Gewerkschaft Unia und mit der FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Am Mikrofon Ivana Privakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Silvan Fischer.
Bei einem Zugunglück nahe der belgischen Hauptstadt Brüssel sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es zahlreiche Verletzte, wie die Polizei meldet. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich zwischen den Bahnhöfen Bösingen und Halle. Der Stadtpräsident von Halle sagte, die Schwerverletzten würden an Ort und Stelle behandelt und dann in ein Spital gebracht. Helfer brachten die Leichtverletzten in ein nahegelegenes Sportzentrum. Wegen des Unfalls war der Zugverkehr von Belgien und nach Frankreich und England gestört. In Afghanistan dringen die NATO-Truppen weiter in die Provinz Helmand vor. Die Taliban hätten die Gegend verlassen, sagte ein afghanischer General. Es gebe aber weiterhin die Gefahr von versteckten Sprengsätzen. Inzwischen hat NATO-General Stanley McChrystal den Einsatz von mobilen Raketenwerfern bis auf Weiteres verboten. Bei einem Angriff waren irrtümlich 12 Zivilisten getötet worden, weil zwei Raketen ihr Ziel um 300 Meter verfehlt hatten. An der Offensive in Afghanistan sind 15.000 Soldaten beteiligt. Der Elektrotechnikkonzern ABB hat einen Auftrag für die Modernisierung einer Stromleitung in der Demokratischen Republik Kongo erhalten. ABB werde die Stromrichterstationen modernisieren, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Der Auftrag hat einen Umfang von über 100 Millionen Dollar. ABB hatte das 1700 Kilometer lange Stromsystem 1982 gebaut. Die Schweizer Computerhandelsfirma Also schreibt wieder schwarze Zahlen. Sie weist für das vergangene Jahr einen Reingewinn von 15 Millionen Franken aus. 2008 hatte noch mit einem Verlust geendet. Der Umsatz von Also sank um 9% auf 4,4 Milliarden Franken. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen wieder mit mehr Verkäufen. Die Zuckerwarenhersteller haben letztes Jahr in der Schweiz 9% weniger Bonbons verkauft als im Jahr zuvor. Pro Kopf wurden in der Schweiz 3,4 Kilo konsumiert. Im Ausland konnten die 14 Schweizer Produzenten zulegen. Wie der Verband Biscosviz meldet, nahmen die Exporte um 6,5% zu. An der Spitze der Exportmärkte liegen Deutschland vor den USA und Frankreich. Insgesamt stieg der Absatz von Bonbons, Kaugummis und Dragees im In- und Ausland um 2% auf gut 29.000 Tonnen. In Gossau im Zürcher Oberland sollen die Glocken der reformierten Kirche weiterhin auch in der Nacht alle 15 Minuten die Zeit schlagen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Anwohners abgewiesen, der sich durch die Glockenschläge gestört fühlt. Laut dem Bundesgericht besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse am viertelstündlichen Glockenschlag. Dieser werde von einer großen Mehrheit der Bevölkerung und auch vom Gemeinderat akzeptiert. Der Beschwerdeführer hatte verlangt, dass die Stunden- und Viertelstundenschläge in der Nacht zwischen 9:45 und 6 Uhr früh eingestellt werden. Vor dem UNO-Sitz in Genf haben mehr als 200 Personen gegen die Politik der iranischen Regierung demonstriert. Die Demonstranten forderten auf Spruchbändern Freiheit für politische Gefangene, mehr Rechte für Frauen sowie das Ende von Folter und Diktatur in Iran. Unterdessen präsentierten in Genf iranische Vertreter den Bericht zur Menschenrechtslage in dem Land. Diese regelmäßige Überprüfung ist für alle 192 UNO-Mitgliedsländer obligatorisch. Der UNO-Sonderbotschafter für Menschenrechte in Burma, Tomás Quintana, ist zu einem 5-tägigen Besuch in diesem Land eingetroffen. Quintana soll die Situation der Menschenrechte und der Demokratie in Burma beurteilen, dies auch mit Blick auf die Parlamentswahlen welche das Militärregime für Ende Jahr angekündigt hat. Noch ist nicht klar, ob Quintana auch die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi treffen kann, die sich immer noch in Hausarrest befindet. Suu Kyis Stellvertreter, der 83-jährige Tin Oo, war am Samstag freigelassen worden nach 7 Jahren Haft. Im Gefängnis von Florence im US-Bundesstaat Arizona ist ein zum Tode verurteilter 94-jähriger Insasse eines natürlichen Todes gestorben. Der Mann hatte über die Hälfte seines Lebens hinter Gittern verbracht. 1947 und 1977 erhielt er wegen Tötungsdelikten langjährige Haftstrafen. 1982 konnte er entkommen und brachte wenig später erneut einen Mann um.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Was geschah genau beim Zugsunglück bei Brüssel? Ein Zeuge erzählt in den nächsten Minuten. Dann, die Strategie der NATO in Afghanistan ist gut gemeint, wird aber nichts bringen, sagt der Strategieexperte. Eine neue Strategie brauchen die Schweizer Banken. Weißgeld heißt das Zauberwort. Ein Erklärungsversuch. Skilager sind out. Wir sagen, wieso? Das Jahr des Tigers feiern, wenn 240 Millionen Menschen reisen. Die Reportage vom Bahnhof Peking. Und um 13 Uhr die Abstimmungskontroverse über die Zukunft unserer Renten. Über die Höhe des Mindestumwandlungssatzes diskutieren FDP-Nationalrätin Christa Markwalder und Unia-Co-Präsident Andreas Rieger. Weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.452 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.46,63 gehandelt und der Dollar zu 1.0771. Das Wetter: im Norden lockert sich der Hochnebel heute teilweise auf. Seine Obergrenze sinkt auf 1300 bis 1600 Meter über dem Nebel und in den Alpen ist es sonnig. Im Süden ziehen immer mehr Wolken auf. Die Temperatur: im Norden minus 1, im Süden plus 5 Grad. Morgen Dienstag ist es im Norden teils neblig, teils sonnig. Im Süden ist es bewölkt mit etwas Schnee oder Regen. Am Mittwoch geht in den Alpen und im Osten der Föhn und es ist freundlich. Sonst ist es bewölkt, im Westen und Süden regnet es etwas. Die Temperatur liegt zwischen 1 und 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen Winterthur Töss und Winterthur Wülflingen stocken der Verkehr.
Was genau beim Frontalzusammenstoß zweier Regionalzüge in der Nähe von Brüssel passiert ist, ist noch nicht klar. Die belgischen Medien sprechen derzeit von mindestens 20 Menschen, die beim Unfall ums Leben gekommen sind. Auslandredaktor Daniel Voll berichtet.
Das Unglück ereignete sich während des Berufsverkehrs kurz vor 8:30 Uhr in Nähe der Stadthalle, rund 15 Kilometer südwestlich von Brüssel. Zwei gut besetzte Regionalzüge fuhren auf verreisten Gleisen und bei dichtem Schneetreiben frontal gegeneinander. Die Zugspitzen verkeilten sich und wurden durch die Wucht des Aufpralls nach oben geschoben. Mehrere Bahnwagen wurden aus den Gleisen geworfen. Der Aufprall sei völlig überraschend gekommen, berichteten Passagiere per Mobiltelefon auf dem belgischen Radio. Vor dem Zusammenstoß habe es keinerlei Bremsmanöver gegeben.
C'est brutal en fait. On pouvait pas prévoir, le train n'a pas freiné, c'est sur le coup, sur le moment même en fait.
Anschließend seien die Passagiere rund eine Viertelstunde in den Bahnwaggons eingeschlossen geblieben, weil die Türen blockiert gewesen seien. Sie hätten warten müssen, bis Polizei und Feuerwehr sie befreiten.
On a attendu, les portes étaient bloquées, on n'a pas pu descendre parce que enfin il y avait une rupture de catenaire apparemment et donc on a eu attendre plus ou moins un quart d'heure.
Die Bergungsarbeiten werden offenbar durch heftiges Schneetreiben erschwert. Belgische Medien zeigen Bilder, wie Feuerwehrleute und Sanitäter verletzte Passagiere auf Tragbahnen abtransportieren. Offizielle Angaben über die Opfer des Bahnunglücks gibt es bisher nicht. Aber der Bürgermeister von Halle, Dirk Peters, erklärte am belgischen Fernsehen, dass die Polizei von mindestens 20 Todesopfern ausgehe.
Maar de laatste informatie is dat er toch 20 doden zouden zijn. Ik ga voort op wat men mij geeft vanuit politie en brandweer.
Zudem seien auch viele Menschen verletzt. Diese würden an Ort und Stelle behandelt und dann in ein Spital transportiert. Warum die beiden Züge zusammenstoßen konnten, ist noch nicht geklärt. Bestätigen sich die Opferzahlen, so ist es nach Angaben belgischer Medien das schwerste Bahnunglück in Belgien seit Jahrzehnten. Die vielbefahrene Strecke zwischen Halle und Brüssel ist vorläufig gesperrt, ebenso die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Brüssel nach Paris und London.
Es ist die größte Offensive seit dem Sturz der Taliban Ende 2001 und sie soll die Wende in Afghanistan bringen. Seit Samstag sind in der südafghanischen Provinz Helmand 15.000 ausländische und afghanische Soldaten auf dem Vormarsch, um die Taliban aus ihren Hochburgen in den Distrikten Maja und Nad Ali zu vertreiben. Dort bauen die Taliban Schlafmohn an, aus dem sie Opium gewinnen und mit dem sie ihren Krieg finanzieren. Bei der Offensive will die NATO die Zivilbevölkerung beschützen, wie sie betont. Doch nun sind 12 Zivilisten getötet worden. Ist dies also die falsche Strategie für Afghanistan? Die Frage geht an den Afghanistan-Kenner und Strategieexperten Albert Steil.
Ja, die Absichten sind sicher gut, das muss man einmal voranstellen. Aber die ganze Sache beruht auf der Hypothese, dass man die Bevölkerung von den Taliban trennen kann. Und das ist gar nicht möglich, denn die Taliban beruhen ja im weitesten Sinne auf den Pashtunen, also auf diese große Stammesbevölkerung im Süden und Südosten und Osten. Und das kann man nicht trennen. Die sind eine Einheit und da kommt eigentlich dazu, dass die Pashtunen in der ganzen Geschichte, jahrhundertelang, immer Fremde gehasst haben, also Einmischungen von außen. Und da sieht man zuerst den Fremden und im Fremden sieht man nicht einen Freund.
Was ist denn aus Sicht des Strategen das Hauptproblem in Afghanistan?
Ja, es gibt natürlich mehrere, oder? Es ist einmal, ist die Regierung Karzai ja eigentlich unglaubwürdig, und zwar sowohl im Süden, Osten, wie auch im Norden. Sie ist korrupt, sie ist unfähig, sie bewirkt nichts. Ihre Armee ist von den Taliban unterwandert. Dann kommt die Geschichte mit dem Anbau des Schlafmonds, der Opium- und Heroinproduktion. Dann kommt natürlich das Thema Besetzung, eben wie ich gesagt habe, man hasst den Fremden und das kennt man und die Bekämpfung des Fremden, sobald es eigene Tote gibt, auf der einen Seite, dann gibt es die Rache, dann wird eben der Fremde und gleichgültig wer er ist, dann bekämpft. Und dann gibt es natürlich, was sehr wichtig ist, und das hat sich eigentlich vor allem entwickelt, auch in den verschiedenen Jahrzehnten des Krieges, der Gegensatz Tadschiken-Pashtunen. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen und dann kommen natürlich die Einmischungen der Nachbarstaaten, vor allem Pakistan, teilweise auch der Iran.
Bei der Kriegsführung, ganz im Konkreten, ist es ja so, dass die Taliban die offene Schlacht meiden, weil sie schlechter ausgerüstet sind. Und dann tauchen sie unter anderem unter der Zivilbevölkerung unter. Was nützt es denn da, wenn die NATO Flugblätter verteilt, wo sie vor Angriffen warnt unter diesen Umständen?
Ja, da muss man einmal festhalten, dass die Pashtunen in ihrer ganzen Geschichte eigentlich bewiesen haben, dass sie ausgezeichnete Guerillakrieger sind. Also sie wissen, wie man die Taktik einsetzt, wie man sich verhält und so weiter. Und wenn der Feind in großer Zahl kommt, weicht man in der Regel aus, also das kann man als Untertauchen oder Abtauchen bezeichnen, aber man weicht irgendwo aus und schlägt dann dort zu, wo man stärker ist. Das ist ein Prinzip des Guerillakrieges, das sich, wie gesagt, in der ganzen Geschichte wiederholt hat. Und diese Art von Operation, wie sie jetzt durchgeführt wurde, ist eigentlich zwecklos. Sie bringt nichts. Also gut, man hat jetzt diesen Bezirk besetzt, man wird eine Regierung einsetzen, diese Regierung wird dann irgendwann einmal von den Taliban wieder bekämpft werden. Aber das ist das Prinzip und das muss man im Auge behalten. Und ich glaube, das wissen eigentlich die Amerikaner. Aber auch sie agieren auf Zeit. Irgendwann einmal, vermutlich so 2011, 2012, werden sie abziehen.
Das ist die Einschätzung des Strategieexperten und Afghanistan-Kenners Albert Steil. In Luxemburg bekräftigte Finanzminister Hans-Rudolf Merz gestern, die Schweiz wolle keinen automatischen Informationsaustausch mit der EU. In der Schweiz selber wird gleichzeitig immer klarer, dass sich das Land stärker bewegen muss. Weißgeldstrategie heißt das Zauberwort für immer mehr Politiker und Politikerinnen von rechts bis links. Auch im Bundesrat ist dies ein Thema. Doch nicht alle, die von Weißgeldstrategie reden, meinen dasselbe damit. Oliver Washington.
Selbst die Bankiervereinigung spricht sich unterdessen für eine Weißgeldstrategie aus. Um dies zu erreichen, setzt sie aber nach wie vor auf die Abgeltungssteuer. Aber natürlich mache man sich auch Gedanken zu einer möglichen Deklarationspflicht. Mehr aber will Sprecher Thomas Sutter nicht sagen. Zwei Optionen stehen zur Diskussion für eine solche Deklarationspflicht. Bei der ersten Option würde der Bankkunde mit seiner Unterschrift bestätigen, dass er das Geld in seinem Heimatland versteuert hat. Bankenprofessor Manuel Amann erklärt.
Der große Vorteil, wenn der Kunde das bestätigt, ist die Tatsache, dass die Bank nicht mehr im Verdacht stünde, eben Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu leisten.
Bei dieser Option würde sich die Bank also auf das Wort bzw. die Unterschrift des Kunden verlassen. Dieser könnte aber natürlich auch etwas vortäuschen. Deshalb sagt Manuel Amann weiter.
Das würde sicher nicht ausschließen, dass weiterhin schwarze Gelder in die Schweiz kommen, denn der Kunde könnte ja falsch deklarieren, aber es wäre von Seiten der Banken aus ganz klar das Signal an den Kunden, Schwarzgelder wollen wir nicht und der Kunde muss es sogar bestätigen.
Manuel Amann glaubt zudem, dass sich die EU mit einer solchen Deklaration des Kunden nicht zufrieden geben wird. Weiter geht eine zweite Option. Um zu deklarieren, dass der Kunde die Gelder versteuert hat, müsste er Belege der heimischen Steuerbehörde der Bank präsentieren. Manuel Amann sieht aber hier vor allem Probleme für die Bank.
Der Nachteil für die Banken ist natürlich, dass sie eigentlich zum Steuerprüfer des Kunden würden, was wieder einige Risiken natürlich auch mit sich bringt.
Risiken, das heißt konkret.
Banken könnten dann Fehlern unterlaufen, wenn man von ganz unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Dokumenten da beliefert wird. Sie kommen dann quasi in die Mitverantwortung, dass der Kunde auch seine Gelder wirklich steuerlich deklariert. Ich denke, das wird nicht im Interesse der Banken sein.
Die Banken könnten möglicherweise auch rechtlich zur Verantwortung gezogen werden, sollten hinterzogene Gelder auf Konten erscheinen. Die aktuelle Diskussion über eine Weißgeldstrategie weist auch Parallelen auf zur Diskussion über die Geldwäscherei, wie sie vor 10, 15 Jahren geführt wurde. Anfänglich habe man da von den Bankkunden verlangt, die Herkunft der Gelder zu deklarieren, sagt Strafrechtler Mark Piet. Erst mit der Zeit dann sei man dazu übergegangen, dass die Banken diese Angaben auch überprüfen müssen. Der Grund sei klar, so Mark Piet.
Naja, es war relativ einfach, die Unwahrheit zu sagen und ist auch immer wieder vorgekommen. Und da wollte man doch etwas hartnäckiger sein.
Übertragen auf die Weißgeldstrategie nun heißt das, wenn die Schweiz konsequent eine solche Strategie verfolgt, so müssten die Kunden eigentlich Steuerbelege präsentieren und die Banken müssten diese dann auch überprüfen. Aber, so Mark Piet, die Schweiz würde sich damit auch Wettbewerbsnachteile einhandeln im Vergleich zu anderen Bankenplätzen. Stellt sich noch die Frage, ob sich die EU damit zufrieden geben würde, wenn die Bankkunden Belege der Steuerämter präsentieren müssten. Manuel Amann.
Ich würde auch behaupten, dass die EU wahrscheinlich nicht zufrieden ist damit, denn die EU will den automatischen Informationsaustausch. Aber eben letztlich ist das Verhandlungssache.
Es ist also fraglich, ob die Schweiz mit einer Weißgeldstrategie den automatischen Informationsaustausch wird abwenden können und ob sich die Schweiz und die EU allenfalls auf einen für beide Seiten akzeptablen Kompromiss werden einigen können.
Die Wintersportorte jubeln. Es ist schönstes Skiwetter. Schnee und Sonne locken Skibegeisterte an. Was aber immer seltener auf den Pisten ist, sind Kinder aus Schulskilagern. Die Schulen organisieren nämlich weniger Lager. Zu tun hat dies mit Unlust, mit Geld und mit juristischen Risiken. Elmar Platzer.
Humbrechtikon im Kanton Zürich oder Münsingen im Kanton Bern sind nur zwei Beispiele für Gemeinden, die keine Schulskilager mehr durchführen. Dass es tendenziell weniger Schulskilager gibt, sei in der ganzen Schweiz zu beobachten, heißt es bei Swiss Snowsports, dem Dachverband der Schweizer Ski- und Snowboardschulen. Nadia Jeiziner, die Kommunikationsverantwortliche des Verbandes.
Ja, auch wir spüren diesen Trend. Ich kann Ihnen bestätigen, dass weniger Schullager durchgeführt werden, auch zum Beispiel in bergnahen Ortschaften.
Das Bundesamt für Sport kann den rückläufigen Trend bei den Schulskilagern auch mit Zahlen belegen. Im Jahr 2007 gab es noch 2400 Schulskilager, die von Jugend und Sport unterstützt wurden. Ein Jahr später waren es bereits 100 weniger. Völlig überraschend sei das nicht, findet Anton Strittmatter, Geschäftsleitungsmitglied des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Immer mehr Lehrer hätten keine Lust mehr, viel Energie in ein Skilager zu stecken. Denn es sei eine Realität,
dass die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer, die ordentliche Belastung in den letzten 10 Jahren nochmals sehr stark angestiegen ist und man sich dann überlegt, ob das jetzt auch noch Platz hat.
Dazu komme, dass in einem Skilager natürlich immer Unfälle passieren könnten. Viele Lehrer hätten Angst, in solchen Fällen mit Haftpflichtforderungen konfrontiert zu werden.
Wenn heute Unfälle passieren in einem Lager, geht ein ganzer juristischer Zirkus los und da fragen sich dann halt Lehrerinnen und Lehrer, ob sie sich das antun wollen.
Und das sei der Motivation, ein Skilager zu organisieren, nicht eben zuträglich. Die Gründe, warum tendenziell weniger solche Anlässe durchgeführt werden, liegen aber nicht nur bei den Lehrern. Denn es gibt immer mehr Schülerinnen und Schüler, die weder Skifahren noch Snowboarden können. Dafür verantwortlich sind zum einen kulturelle Faktoren. Viele Kinder mit ausländischen Wurzeln haben von zu Hause aus gar keinen Bezug zum Schneesport. Und dann spielt das Geld eine Rolle. Viele Familien können sich den immer teurer werdenden Skisport gar nicht leisten. Und sie können nicht immer auf Unterstützung hoffen, wie Anton Strittmatter erklärt.
Da gibt es eben auch Gemeinden, die ihre Finanzbeiträge an solche Lager in den letzten Jahren rezessionsbedingt gekürzt haben.
Dass die Zahl der Schulskilager zurückgeht, ist eigentlich bedauerlich, finden Lehrerverbände wie auch Sportorganisationen. Denn diese Skilager dienen sowohl der körperlichen Fitness der Kinder und Jugendlichen wie auch dem gesellschaftlichen Zusammensein. Die Organisation Swiss Snowsports versucht jetzt Gegensteuer zu geben und will den Wintersport wieder populärer machen. Mit Skianlässen in Großstädten und Gratis-Skilagern für eine gewisse Zahl von Kindern und Jugendlichen.
Seit gestern ist das Schweizer Segelmärchen zu Ende. Alinghi hat den America's Cup gegen BMW Oracle verloren. Das Team um Ernesto Bertarelli blieb auch in der zweiten Regatta vor Valencia chancenlos. Nun ist die Schweiz also keine Segelnation mehr. Dafür könnte sie heute Abend wieder zu einer Skination werden. Sportredaktorin Juliette Leuthold.
Im Jahr 2003, als Ernesto Bertarelli und sein Team Alinghi die Segelwelt auf den Kopf stellten, hatten die Schweizer Skifahrer eben gerade eine Weltmeisterschaft hinter sich. Die Bilanz von St. Moritz fiel durchzogen aus. 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen, nur Platz 6 im Medaillenspiegel und vor allem keine Goldmedaille bei der Heim-WM. Eine magere Ausbeute der helvetischen Skifahrerinnen und Skifahrer. Der Triumph der Segler war deshalb der willkommene Balsam auf die angekratzte Schweizer Sportseele. Zum ersten Mal überhaupt gewann ein Binnenland den America's Cup, die älteste Sporttrophäe der Welt. Es blieb nicht bei diesem einen Erfolg, der Segeltraum ging weiter. 4 Jahre später verteidigte Alinghi den Cup vor Valencia. Etwa zur gleichen Zeit kämpften auch die Schweizer Skifahrer wieder um Pokale und Medaillen. 2007 bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Åre steigerten sie sich im Medaillenspiegel auf Rang 4. 6 Medaillen waren die Ausbeute, darunter die goldene von Daniel Albrecht in der Superkombination. Die Schweizer Skifahrer kamen also immer besser in Fahrt, der Schweizer Segeltraum hingegen verwandelte sich langsam aber sicher in einen Albtraum. Alinghi und sein Herausforderer BMW Oracle konnten sich nicht einigen, unter welchen Regeln um den nächsten America's Cup gesegelt werden soll. Ein über 2-jähriger Rechtsstreit begann. Auch dass der 33. Cup vor Valencia entschieden werden sollte, hatte ein Gericht verfügt. Nun ist die Schweizer Segelnation am Boden. Die rosigen Olympia-Aussichten der Skifahrer kommen deshalb gerade recht. 4 Schweizer haben heute Abend die Chance, eine der begehrtesten olympischen Medaillen zu gewinnen. Gold in der Abfahrt. Didier Güsch, Carlo Janka, Ambrosi Hoffmann und Didier Defago. Es wäre das erste Abfahrts-Olympiagold seit Calgary 1988 und seit dem Triumph von Pirmin Zurbrücken.
Juliette Leuthold. Die olympische Abfahrt der Männer in Whistler beginnt heute, sofern das Wetter mitspielt, um 19.30 Uhr Schweizer Zeit. Dann heißt es also Daumen drücken für Güsch und Co. Es ist die größte Völkerwanderung der Neuzeit und sie findet jedes Jahr statt. Immer dann, wenn China mit dem Frühlingsfest ins neue Jahr eintritt und, wie am vergangenen Wochenende, Millionen von Wanderarbeitern, Angestellten und Beamten ihre Familie in der Heimat besuchen. Chinas Transportwesen wird dabei regelmäßig auf eine harte Probe gestellt. Allein die Eisenbahn muss über die Neujahrsfeiertage 30 Mal die Bevölkerung der Schweiz transportieren. Unser Korrespondent Urs Morf hat sich bei Zugreisenden in Peking umgehört.
Chinas Reisewelle zum Frühlingsfest wird dieses Jahr die größte aller Zeiten sein. Die Bahn transportiert diesmal 210 Millionen Passagiere. Das verkündet Wang Yongping, der Sprecher des chinesischen Eisenbahnministeriums. Sprecher Wang sagt, die Bahn strenge sich enorm an, um für einen reibungslosen Ablauf der Reisewelle zu sorgen. Für seine Stellungnahme hat Wang in den hochmodernen Südbahnhof von Peking geladen. Die Stahl-Glas-Konstruktion sieht fast wie eine Raumstation aus. Computerisierter Fahrkartenverkauf, bequeme Sessel in der Wartehalle, Gedränge herrscht hier nirgends. Allerdings starten von hier aus auch nur ultraschnelle Hochgeschwindigkeitszüge in Pekings Nachbarstadt Tianjin. Mit dem alljährlichen Massenexodus aus Chinas Industriezentren hat der Südbahnhof wenig zu tun. Ganz anders das Bild beim alten Hauptbahnhof von Peking, wo kein Vertreter des Bahnministeriums zu einem Treffen bereit ist. Auf dem Platz vor dem Gebäude mit seinen zwei Glockentürmen herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Besser Betuchte rollen kleine Koffer neben sich her, die Mehrheit buckelt ihr Gepäck in zugeschnürten Kartons und in zu Reisetaschen umfunktionierten Plastiksäcken. Vor den Billettschaltern und den Sicherheitskontrollen an den Eingängen lange Warteschlangen. Einer, der hier wartet, ist Mechaniker Li Xiaoqi. Li ist gar nicht glücklich. Zwar hat er sein Billett 10 Tage vor Reisebeginn gekauft, aber es ist nur eine Stehplatzkarte. Zudem für einen Tag später als geplant, die Sitz- und Schlafwagenplätze waren ohnehin alle ausverkauft. Während der 24-stündigen Fahrt nach Cixi-Hao in Nordchina wird er im Zugkorridor stehen müssen. Was Li aber besonders aufbringt, ist, dass er es zum dritten Mal in Folge nicht schafft, pünktlich zum Neujahr bei Frau und Kind zu sein. Letztes Jahr hat er sogar gar keine Karte ergattern können und das Fest einsam in Peking verbracht. Viel weniger lang, nur 6 bis 7 Stunden, wird die Fahrt des jungen Büroangestellten Liu Zhengcheng in die Stadt Shenyang dauern. Und das ist gut so, denn auch Leo hat seine Karte schon vor 10 Tagen gekauft, aber auch nur einen Stehplatz bekommen. Da standen so viele Leute Schlange, bis ich an der Reihe war, waren die Sitzplätze schon weg, sagt Leo. Wie Li und Leo ist es auch einem Dutzend anderen Reisenden ergangen, die zu einem Gespräch bereit sind. Kein einziger hat es geschafft, eine Sitzplatzkarte zu bekommen. Die Neujahrsreisewelle ist nicht nur eine Belastungsprobe für das Bahnsystem, sondern auch eine Strapaze für die meisten der Passagiere. Der Einzige, den das nicht kümmert, ist ein 6-Jähriger, unterwegs mit den Eltern und einem Onkel.
Liu Qingyu, ich heiße Liu Qingyu.
Ich heiße Liu Qingyu und heute Nachmittag fahren wir nach Hause, und zwar mit dem Zug, sagt der Kleine. Dass er wohl 16 Stunden lang stehen muss, macht ihm nichts aus, denn Zugfahren macht ohnehin einfach Spaß, sagt Leo und bringt damit seine Mama zum Lachen.
China feiert das Jahr des Tigers, aus Peking berichtete Urs Morf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.